Vielleicht aber, Herr Bontrup, hat die Große Koalition eine neue Idee entwickelt, wie die Schuldenbremse zu umgehen ist, nämlich mit der Neuregelung des Baus und der Verwaltung der Autobahn, und zwar im Kontext der Neuregelung des Bund-Länder-Finanzausgleichs. Wir kommen da gleich zu, zunächst einmal zum Bund-Länder-Finanzausgleich selbst. Die Verfassungsgeber hatten eine weitgehende Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland eingefordert, dafür den Artikel 72 Grundgesetz geschaffen. Früher gab es einmal den Länderfinanzausgleich, dass also reichere Bundesländer etwas abgeben für ärmere Bundesländer. Bayern, Baden-Württemberg und Hessen verspürten dazu aber eine immer größere Unlust und klagten in zweifacher Weise, nämlich verbal, dass sie also ungerecht behandelt würden, und juristisch. Zunächst einmal, Herr Bontrup, wie fanden Sie denn das als Nordrhein-Westfaler?
Ja, also die Regelung, die ist schon vernünftig. Ich habe mich gewundert, dass man das am Ende des Tages, das hat ja lange, lange gedauert, bis man Bund und Länder hier übereinander gebracht hat. Mit den 9,8 sind es ja etwa knapp 9,8 Milliarden ab 2020, zahlt der Bund ja an die Länder zum Ausgleich jährlich 9,8 Milliarden, und dann wird das natürlich nochmal entsprechend in den Folgejahren auch gesteigert. Ja, das ist für die schwächeren Länder ist das natürlich schon, wie sagt man, ein Schluck aus der Pulle. Das hilft diesen schwächeren Ländern, finanziell schwächeren Ländern, auch die Schuldenbremse, die Einhaltung der Schuldenbremse auf der Länderebene. Ab 2019 dürfen sie ja bekanntlich für ihre Ausgaben keinen einzigen Euro Kredit mehr aufnehmen. Das ist ja nochmal eine Verschärfung der Schuldenbremse für die Länder, also in Relation zum Bund, der immerhin noch sich mit, wie ich schon ausführte, 0,35% netto neu verschulden darf. Das hilft diesen Ländern. Wenn das nicht gekommen wäre, dann wären die Länder, ich befürchte, zumindest die Finanzschwachen ab 2019 bei strikter Einhaltung der Schuldenbremse, wären sie über Kopf gegangen. So, das erstmal dazu. Man muss hier sehen, wie hat man es gemacht oder wie will man es jetzt technisch machen. Man ändert den Verteilungsschlüssel der Umsatzsteuer. Da bekommen die Länder zukünftig und damit auch die Kommunen, die ja an die Länderfinanzierung gebunden, geknüpft sind, bekommen sie einen höheren Anteil. Und dann sind wir eigentlich wieder da auch, da setzt dann auch Kritik auf meinerseits, nämlich Umsatzsteuer, indirekte Steuern. Man setzt hier im Finanzausgleich wesentlich in der Finanzierung nicht auf direkte Steuern, also Einkommensteuer und Vermögenssteuer schon gar nicht, die gibt es nicht, wie bekanntlich ausgeführt, sondern auf die Umsatzsteuer. Das heißt, man macht eine weitgehend ungerechte Steuer, macht man zur Finanzierungsbasis dieses Finanzausgleiches. Das kritisiere ich. Trotzdem ist der Finanzausgleich ja vernünftig. Sie haben es auch in Ihrer Anmoderation gesagt, gleiche Lebensverhältnisse und so weiter in den einzelnen Ländern. Und das hilft auch den schwachen Ländern. Ob das ausreichend ist, vermag ich hier heute noch nicht zu sagen. Das wird die Zukunft zeigen. Ich befürchte aber, dass es am Ende des Tages nicht ausreichend sein wird. Jetzt hat man noch eine Ausnahme gemacht. Man hat die beiden sehr notleidenden Bundesländer Saarland und Bremen, die bekommen zusätzlich nochmal zur Sanierung, wie es heißt, 400 Millionen Euro on top, um da in ihren Ländern vieles zu sanieren, was dort zu sanieren ist. Ob das ausreicht, weiß ich auch nicht, aber es hilft. Es hilft auf jeden Fall diesen sehr notleidenden Bundesländern Saarland und Bremen, ja, unter anderem auch womöglich ihre Infrastruktur, die dort auch immer mehr verfällt, um die entsprechend zu kompensieren.
Mhm. Wir erwähnten es bereits, die Autobahn war auch ein Teil der Neuregelung. Und zwar sollen die Autobahnen jetzt zentralisiert beim Bund verwaltet werden über eine privatrechtliche Autobahninfrastrukturgesellschaft. Die SPD klopft sich auf die Schulter und sagt, wir haben die Privatisierung der Autobahn verhindert. Stimmt das?
Ja, in der ersten Betrachtung würde ich mal sagen, stimmt es auf verfassungsrechtlicher Ebene, aber es gibt natürlich auch immer die einfache Gesetzgebung. Diese Autobahngesellschaft wird ja eine privatrechtliche Gesellschaftsform bekommen, GmbH, und da müsste man dann ausschließen, dass diese GmbH eben nicht veräußert werden darf oder auch Teile selbst dieser GmbH nicht veräußert werden dürfen. Da sind wir aber in einer einfachen Gesetzgebung. Da müsste man dann noch mal zuwarten, ob das auch wirklich rechtlich mit der Verfassung dann kompatibel gemacht worden ist, ob das für alle Zeit ausgeschlossen ist, dass man dann nicht doch über diese einfache Gesetzgebung versucht zukünftig hier einzudringen. Da behauptet die SPD, das sei rechtlich sicher. Da könnte nichts anbrennen. Da gibt es aber auch andere Rechtswissenschaftler. Ich bin leider nur Ökonom, aber die sagen zumindest, naja, so sicher ist das 100% nicht, dass da keine Privatisierung zukünftig erfolgt. Wir müssen natürlich sehen, Privatisierung heißt ja, dass der Staat hier öffentliches Eigentum, was die Bürgerinnen und Bürger in der Vergangenheit über ihre Steuerzahlung längst zigfach bezahlt haben, ja, dass das verscherbelt würde. Dann meistbietend an Private, die sich da erhoffen, mit Autobahnen oder Autobahnabschnitten auch nur, dann zukünftige Profite zu erzielen. Also das ist aus meiner Sicht ein absolutes No-Go. So kann man mit öffentlichem Eigentum nicht umgehen. Ich würde da immer mal gerne die Frage stellen, umgekehrt, wenn man so mit privatem Eigentum umgehen würde, ja, dann wäre hier in Deutschland, Holland in Not, dann wäre das Geschrei groß. Aber mit öffentlichem Eigentum, da kann man offensichtlich viel machen.
Ja, die Juristen unterscheiden ja zwischen einer formalen und funktionalen Privatisierung. Formale Privatisierung werden wir dann auf jeden Fall haben. Das ist ja dann eine Autobahngesellschaft GmbH.
Richtig.
Und dann gibt es die funktionale Privatisierung über ÖPP-Projekte, öffentlich-private Partnerschaften. Darüber wird dann auch der Bundestag ja nicht mehr groß Einfluss haben, sondern das wird dann die Autobahnverwaltung machen, oder nicht?
Ja, das ist ja zum Beispiel so ein Falltor, dass man dann so kombinierte Geschäfte macht, dann Private reinholt und dann haben sie da eine indirekte Beteiligung und dann wird es zum Teil dann ja auch privat. Das sind ja auch die Befürchtungen, die kritische Juristen hier uns ins Stammbuch schreiben und das sehe ich genauso und das ist offensichtlich nicht rechtssicher gemacht worden.
Und diese ÖPP-Projekte, das wissen wir vom Bundesrechnungshof, sind bis zu 40% teurer, als wenn es der Staat in Eigenregie machte.
Ja, das wundert einen Ökonomen wie Bontrup dann natürlich nicht. Das ist ja ganz schnell erklärt, weil wenn die Privaten reingehen, dann haben wir natürlich die Profitfunktion und die fällt beim öffentlichen Sektor aus. So, und dieser Profit will bedient werden und dann kommt es zu solchen höheren Werten, 40%, und dann gibt es natürlich auch nochmal Verwaltungsaufwendungen. Das ist dann schnell so damit erklärt.
Karl Wasmuth von Gemeingut in Bürgerhand, den muss man tatsächlich hervorheben, weil er vorneweg war beim Kampf gegen die aus seiner Sicht Privatisierung der Autobahn, schrieb am 25. Juni einen Artikel, in dem er zu Recht, wie ich finde, austeilte, was bei drei nicht auf den Bäumen war. Der ist sehr umfangreich, das werden wir jetzt also natürlich nicht machen. Wir wollen uns auf zwei Aspekte konzentrieren, da würde mich mal Ihre Meinung interessieren. Der eine firmiert unter der Überschrift Die Oppositionsparteien versagen darin, heißt es, die Oppositionsparteien hätten dem Regierungsvorhaben nichts Substanzielles entgegenzusetzen gehabt. Also ich interpretiere diesen Satz einmal als mangelnde Mobilisierungsfähigkeit. Weiter heißt es, im Bundestag hätten Grüne und Linke gegen die Privatisierung gestimmt. gestimmt, im Bundesrat zustimmungspflichtig ja wegen der Grundgesetzänderungen, aber dafür. Und damit hätten sie in dieser wichtigen Privatisierungsfrage de facto eine Allparteienkoalition gebildet. Eine zweifelsohne völlig korrekte Bewertung. Wie bewerten Sie das Handeln der Oppositionsparteien Grüne und Linke? Stimmen Sie dem Karl Wassmuth dazu?
Wie ich das sehe, erstmal ist das ein Widerspruch, im Größeren gibt es nicht. Mhm. Ja, das ist zweitens verlogen. Ja, wie kann ich im Bundestag etwas dagegen sein und im Bundesrat dafür stimmen? Ja, also das ist krank.
Ja, für ein paar Millionen mehr für die Bundesländer.
Ja, mach ja alles sein, aber wenn sich darauf Politik reduziert, auf solch eine Verlogenheit und dann Politik erstaunt ist, dass der Bürger, die Bürger, dass sie sich abwenden. Was soll ich dazu sagen? Ich bin schockiert, ich habe da keine Worte mehr für ein so erbärmliches Politikverhalten. Hm. So, und das ist aber auch das ist ja auch eine Riesengefahr für die Demokratie. Man kann ja dann sagen, die sind ja gar nicht mehr ernst zu nehmen. Ja, wir von einem Menschen verlangt man ja Ehrlichkeit, Gradlinigkeit, ja, und auch eine gewisse Stringenz auch in seinem Handeln. Und diese sogenannten Volksvertreterinnen und Volksvertreter, deren Handeln ist krank. Ja, und verstößt gegen Vertrauen, gegen Stringenz, gegen Rationalität, gegen Widerspruchsfreiheit. Was soll man da noch zu sagen? Da ist man einfach nur noch, ja, sprachlos. Mhm. Sie finden mich nur noch da sprachlos.
Mhm. Kommen wir nochmal auf den zweiten Aspekt von dem Artikel von Wassmuth. Da kriegen es die Gewerkschaften ab. Hier lautet Wassmuths Überschrift: Die Gewerkschaften sind kein verlässlicher Gegenpol zur Privatisierung mehr. Hier wird insbesondere Verdi scharf kritisiert, nachdem Verdi nämlich gemeint habe, für einen Großteil der aktuell Beschäftigten Vorteile herausverhandelt zu haben, hätte Verdi das Bündnis mit dem Gegner der Autobahnprivatisierung faktisch aufgekündigt. Mehr noch, Verdi-Bundesvorstandsmitglied Wolfgang Pieper sei in die entscheidende Fraktionssitzung der SPD marschiert und habe dort den Verdi-Daumen gehoben für die Reform Herr Bontrup. In den Memoranden der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik wird völlig zu Recht immer wieder auf die Schwäche der Gewerkschaften hingewiesen aufgrund der objektiven Verhältnisse, also aufgrund der Massenarbeitslosigkeit oder aber der Deregulierung der Arbeitsmärkte. Muss aber nicht auch konstatiert werden, dass, also auf der subjektiven Seite, dass die Gewerkschaften im DGB in einem qualitativ bemerkenswerten Maße neoliberal vermachtet sind?
Ja, die Gewerkschaften müssen aufpassen. Die Gewerkschaften müssen sogar heftig aufpassen. Sonst werden sie, wenn sie diesen Politikstil, den sie pflegen, sich nur noch reduzieren auf eine Vertretung von ihren Mitgliedern und nicht mehr das Ganze sehen oder das Ganze auch nur noch widersprüchlich wiederholen, was Politik widersprüchlich vorlebt, dann sehe ich eine ganz große Gefahr für den Bestand der Gewerkschaften in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Sie werden dann noch mehr Mitglieder verlieren, sie werden noch mehr ausbluten, als sie es heute schon sind. Und dafür habe ich auch kein Verständnis, ob das die Arbeitszeitfrage ist, dass die Arbeitszeitverkürzungsfrage, wenn Sie mal den jüngsten Arbeitszeitkongress der IG Metall auch nehmen, da spielt Arbeitszeitverkürzungspolitik überhaupt keine Rolle. Da spricht man nur von Arbeitszeitflexibilisierung. Da freuen sich natürlich die Kapitaleigner, wenn man die Arbeitszeit flexibilisiert und nicht reduziert. So, oder auch wenn Verdi sich hier wie bei der Autobahn partiell sich hier nur verhält und die Interessen der dort betroffenen Beschäftigten sieht. Das springt heute zu kurz. Ich erwarte auch von Gewerkschaften, wenn sie sich allgemeinpolitisch einbringen, dass sie das Ganze sehen, dass sie dann auch die Widersprüche manifest machen. in der sich die Gesellschaft, in der wir nun mal unter kapitalistischen Verhältnissen wir uns bewegen, ja, dass die Gewerkschaften das Manifest machen, das tun sie alles nicht. So, und dann kommen sie natürlich in solchen Einzelfällen immer wieder in die Schieflage, das nenne ich Schieflage, wo sie dann widersprüchlich sind, wo sie dann selbst von den systemimmanenten Widersprüchen überrollt werden und dann genauso unglaubwürdig werden, wie die Politik längst unglaubwürdig geworden ist. So, und das ist alles nicht gut. Nein, das gefährdet letztlich alles den Bestand der Demokratie, weil das kann man ja auch keinem mehr erklären. Keinem rationalen Wesen, keinem rational denkenden Menschen kann man das noch erklären. Diese Widersprüchlichkeit. Und sie sind da drin verhaftet und dann kommt bei den Gewerkschaftsspitzen, muss man sagen, man muss da ja auch differenzieren. Ich bin auch seit 37 Jahren Mitglied der IG Metall und Gewerkschaftsmitglied. Man muss da sicherlich auch differenzieren. Die Spitzen der Gewerkschaften, die bis heute leider zu stark mit der SPD immer noch verbandelt sind, mit der SPD-Spitze, das erleben wir immer wieder. Auch in einzelnen Fällen, siehe jetzt auch wieder hier bei der Autobahngeschichte, das sehen wir bei der Agenda 2010, was muss eigentlich eine SPD den Gewerkschaften noch antun? Und jetzt sind sie wieder unter die Bettdecke gehüpft und das ist alles nicht gut. Da erwarte ich viel mehr Trennung, viel saubere Trennung und dann auch eine eigenständige Politik. Und ich kann den Gewerkschaften auch nur raten, nicht nur ihre Klientel zu vertreten, sondern auch das Ganze zu sehen. Zum Beispiel auch die Arbeitslosen zu sehen. Die spielen in der Gewerkschaft, bei den Gewerkschaften überhaupt keine Rolle. Das sehen wir bei der Arbeitszeitverkürzungsfrage. Da wird der Arbeitslose berücksichtigt. Wenn ich Arbeitszeitverkürzung fordere, dann sehe ich nicht nur eine Verbesserung für die Menschen, die heute Arbeit haben. Ja, das machen nur die Gewerkschaften. Ich sehe aber gleichzeitig den Arbeitslosen, ja, mindestens gleichberechtigt zu dem, der heute noch Arbeit hat, weil ich will ihn ja durch die Arbeitszeitverkürzung wieder in Arbeit bringen. So, das findet heute bei den Gewerkschaften alles nicht mehr statt und das ist für die Zukunft der Gewerkschaften, für ihren Bestand nicht positiv. Davor warne ich seit Jahren, ja, aber auch hier hört man auf Bontrup leider nicht. Gut, muss man ja auch nicht, aber da muss man auch die Konsequenzen verantworten.